HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
And so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi.
Es ist das teuerste Kunstwerk, das jemals versteigert wurde. Ein Gemälde von Leonardo da Vinci ist für 450 Millionen Dollar unter den Hammer gekommen.
Er hat alle anderen Zeitgenossen überragt mit der Kombination einiger Eigenschaften. Zum Beispiel mit der Eigenschaft, unendlich neugierig zu sein und gleichzeitig eine gute Beobachtungsgabe zu besitzen.
Leonardo. Inbegriff des genialen Künstlers und Universalwissenschaftlers.
Der Satz, den er selbst sagt, dass er ein ungebildeter Mann sei, ist eigentlich eine Polemik, in der er sich richtet gegen die Gebildeten, die seiner Meinung nach die eigentlichen Ungebildeten seien. Weil nämlich sie im Gegensatz zu Leonardo nicht die Natur studieren, sondern nur die Bücher.
10 Tage vor seinem Tod änderte er sein Testament und vermachte die Mona Lisa einem seiner Schüler. Der wiederum wandte sich mit dem Gemälde an unseren König und verkaufte es ihm. Voilà, deshalb gehört die Mona Lisa heute Frankreich.
Und diese Mona Lisa hilft entscheidend dabei, was man überhaupt nur als Universalgenie schaffen kann. 500 Jahre nach dem Tod noch immer lebendig zu sein. Leonardo da Vinci bringt dieser Tage die Welt mehr denn je in Wallung. Er ist nicht nur Universalgenie, er ist omnipräsent. Mit der Mona Lisa schuf er das berühmteste Gemälde aller Zeiten. Sein vitruvianischer Mensch schmückt prominent die italienische 1-Euro-Münze. Zahlreich werden seine Motive wie die Mona Lisa oder auch das Abendmahl bis heute mal ernsthaft verarbeitet, mal ironisch gebrochen. Das Abendmahl zeigt Jesus mit den 12 Aposteln eine Sekunde, nachdem er ihnen am Vorabend seiner Kreuzigung bei Tisch gesagt hatte, einer von euch wird mich verraten. Nun debattieren im Leonardo-Jahr Fans und Kritiker des Ausnahmekünstlers über seine Verdienste als Maler, Erfinder und Anatom. Und manche werfen in all dem Jubel über die Jahrtausendfigur ein, er wollte doch nur zeichnen. Er war kein außergewöhnlicher Erfinder. Verrat? 500 Jahre nach seinem Tod? Wo liegt die Wahrheit? Leben und Werk sind bis heute nicht restlos erforscht. Liegt das Geheimnis seines Ruhmes vielleicht gerade darin, dass Leonardo auf ewig ein Rätsel bleiben wird? Genie ohne Wahnsinn, ein Abendmahl mit Leonardo haben wir getitelt und wollen fragen, was hat Leonardo da Vinci wirklich erfunden? War er Universalgenie oder nur universal neugierig? Hat seine Wirkung bis heute vielleicht mehr mit seinem Wesen, seiner Art zu denken, als mit seinem Schaffen zu tun? Noch immer sind viele Fragen nicht beantwortet, auch 500 Jahre nach seinem Tod, wie Tassilo Forchheimer auch in den weltberühmten Uffizien in Florenz erfahren konnte. Dessen Direktor, ein Deutscher, hat entscheidend an der Leonardo-Forschung der letzten Jahre mitgewirkt.
Künstler, Erfinder oder Wissenschaftler. Wer ihn wirklich verstehen wolle, müsse schon genauer hinsehen, meint Eike Schmidt, der deutsche Direktor der Uffizien in Florenz, die einen wichtigen Teil von Leonardos Erbe verwahren.
Im Grunde genommen würde man ihn heute als eine Art Nerd bezeichnen. Er war jemand, der sehr viel vor sich hingeforscht hat. Das konnte man von außen nicht sehen, ob das alles Unsinn war oder ob das doch irgendwo hingeführt hat.
Weil ein Großteil seiner Forschungsergebnisse bis in die Moderne verborgen blieb. Ob Geologie, Biologie, Medizin, Optik oder Mechanik. In den Naturwissenschaften war Leonardo seiner Zeit voraus, weil er ganzheitlich dachte und alles mit allem in Verbindung setzte, so der Direktor des weltberühmten Museums.
Wann immer Leonardo als Naturwissenschaftler, als Ingenieur der Welt begegnet, ist er auch Künstler. Und umgekehrt, wann immer er als Künstler etwas wiedergibt, ist er eben auch Naturwissenschaft und Ingenieur.
Dann zum Beispiel, wenn er in seinen Bildern Pflanzen, Tiere oder geologische Formationen absolut naturgetreu abbildet. Leonardo war ein Meister der Beobachtung und des vernetzten Denkens, der immer bereit war, vermeintlich gesicherte Erkenntnisse in Frage zu stellen.
Ganz klar ein Vorbote der Ökologie, denn Leonardo hat die Geologie, die Landschaft, auf allem das Funktionieren. Er war ja immer interessiert am Funktionalen, nicht so sehr an der Oberfläche, sondern wie funktioniert das? Und er hat das ganz klar eben mit der Anatomie des menschlichen Körpers verglichen.
Leonardos Gabe zur genauen Beobachtung spiegelt sich in Tausenden von Zeichnungen, die sich bis heute erhalten haben. Das älteste datierte Blatt stammt aus dem Jahr 1473. Eike Schmidt hat es genau untersuchen lassen. Dabei haben die Spezialisten erst vor wenigen Wochen eine aufsehenerregende Entdeckung gemacht. Leonardo war nicht nur Linkshänder. Er konnte, anders als bis jetzt vermutet, auch mit der rechten Hand malen.
Ganz klar, die linke Hand ist die dominante Hand. Aber ab und an hilft er mit der rechten Hand auch nach. Und das ist interessant, denn früher hat man es einfach viel zu schematisch gesehen. Wenn dann mal was mit der rechten Hand gezeichnet wurde, hat man gesagt, nein, das muss ein Werkstattmitarbeiter gewesen sein. So, wir müssen es jetzt mit nochmal alles neu uns anschauen und wirklich dann vom Duktus her, von der Bedeutung eines Striches im kreativen Prozess ausgehen, um zu sehen, ist jetzt dieser Strich von Leonardo oder eventuell nicht.
Bei der Aufklärung könnte ein anderes Werk helfen, das seit wenigen Monaten genauen Aufschluss darüber gibt, wie Leonardo seine Gemälde konzipiert hat. Die sogenannte Anbetung der Heiligen Drei Könige ist ein unvollendetes Frühwerk, an dem die Maltechnik des Meisters nun nach einer aufwendigen Restaurierung genau studiert werden kann. Und zwar aus allernächster Nähe. Eike Schmidt hat dafür spezielle Klimatresore angeschafft, deren schützende Scheiben für die Museumsbesucher fast unsichtbar bleiben. Frisch und modern strahlen jetzt Leonardos Entwürfe, als ob der Künstler seine Staffelei gerade erst verlassen hätte. Leonardo scheint mit jedem Jahr lebendiger zu werden, fast wie ein Kind unserer Zeit.
Tassilo Forchheimer über die neueste Leonardo-Forschung in Florenz. Professor Bernd Röck, Historiker, Renaissance-Experte und Da Vinci-Biograf. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Da Vinci war Künstler, Maler, Forscher, wir haben es eben noch einmal gehört, ja. Aber studierter Wissenschaftler war er nicht. Dennoch war er in seiner Zeit als Gelehrter von anderen Gelehrten respektiert. Wie hat er das geschafft?
Er hat auf diese von ihm polemisch rekapitulierte Äußerung, er sei ein Homo sensalentere möglicherweise, wie manche Ignoranten ihm vorwerfen, hat er ja gesagt, er sei ein Schüler der Erfahrungen, Discipolo della Esperienza. Also er schaut mit den Augen die Welt an, er versucht sie zu verstehen, er möchte das sehen und erfühlen und erfahren, was er dann zu Wissenschaft macht. Also insofern war er ein sehr modern denkender Gelehrter, der auch zugleich wohl Experimente gemacht hat. Er hat vielleicht sogar Experimentalreihen gemacht, was neu war in der damaligen Zeit. Also er war nicht nur der alten aristotelischen Naturforschung verhaftet, das war er auch in vielem, sondern er hat auch weitergedacht, er hat Grenzen gesprengt.
Und das hat er auch mit seinen Zeichnungen getan. Er hat Zusammenhänge, technische und anatomische Details miteinander verbunden, hat Dinge entdeckt, auch Schlussfolgerungen gezogen, die bis dahin noch keiner gezogen hatte. Und er fügte Dinge zusammen, diese Beobachtungen auch zusammen. Dann gab es Skizzen von Fluggeräten, Kugellagern, Dampfkanonen, Schrauben, Kriegsgerät. Würden Sie deswegen sagen, ja, also Sie haben eben schon gesagt, ja, er war Wissenschaftler, aber ja, war er auch Erfinder?
Das war er sicher auch. Er hat beispielsweise erwähnt, das Kugellager. Man hat vor die Zeichnung, die Leonardos ans Licht kam, gedacht, das Kugellager sei eine Erfindung erst des 18. oder 19. Jahrhunderts. Also Jahrhunderte im Voraus hat er sich mit dem Problem der Reibung beschäftigt. Er wusste zum Beispiel, dass man mit Fett oder Öl die Reibung mindern kann. Das war ja nicht neu. Er nimmt zum Beispiel Hammelschmalz und sagt, Eborno, das ist gut. Aber er überlegt auch, wie man das mit ganz komplizierteren Mechanismen machen kann, und da findet man etwas wie das Kugellager. Als Anatom war er zu seiner Zeit übrigens unübertroffen und blieb das noch über Jahrhunderte. Und das gilt nicht nur für Europa, das gilt weltweit. Mhm. Er war der weltweit beste Anatom.
Das werden wir später nochmal vertiefen in der Sendung, nochmal auf dieses universelle Denken geschaut. Er hat zwar sich für sehr viel interessiert, er hat sich aber auch ordentlich verzettelt zum Teil. Es gibt viele nicht vollendete Zeichnungen, auch Gemälde oder Forschungen. Er selbst hat einmal geschrieben, durch verworrene und unbestimmte Dinge wird nämlich der Geist zu neuen Erfindungen wach. Ist das der Schlüssel zum Verständnis seines Forscherdrangs?
Also sicher ein Schlüssel, dass er ständig fragt und ständig Probleme zu lösen versucht. Das drängt sich ihm offenbar förmlich zu. Und wenn er am einen Problem sitzt, denkt er schon ans zweite und das dritte kommt ihm dazwischen. Also er hat in einem fort mit auch der Unordnung zu ringen gehabt, die sich ihm zudrängt. Also er schreibt immer von Bildern, die sich ihm aufdrängen. Dürer hat mal gesagt, er hätte schier, hätte viel Gemälde im Kopf und das gilt für Leonardo sicher auch. Er schreibt auch darüber, wie es ihm Schwierigkeiten macht, das alles zu ordnen. Das ist ziemlich einmalig. Wir können bei ihm ziemlich genau beobachten, wie er versucht, die Gedanken sozusagen auf die Reihe zu bringen. Und ein schwieriges Problem, so schreibt er sich selber vor, das muss man erst mal lösen, bevor man das nächste angeht. Aber in der Praxis war für ihn einfach alles viel zu interessant, als dass er sich damit abgefunden hätte.
Er hatte ja auch durchaus einige Projekte, aus denen nichts wurde. Man wundert sich so ein bisschen, wie hat er das dann trotzdem geschafft, nie Finanzprobleme zu haben?
Also das ist eine interessante Frage. Das war zum einen so, dass er sicherlich vielfach Ideen einfach nur geliefert hat, die dann seine Schüler ausführten. Er hat also Leonardo Ideen verkauft und malen lassen, wie das heute ein moderner Künstler wie zum Beispiel Jeff Koons auch tut. Auf der anderen Seite muss man wissen, dass er als Maler eigentlich auch in den Augen der Zeit nicht viel mehr war als ein besserer Handwerker. Ansehen hatte er als Ingenieur, also Lasten zu bewegen, ein Bühnenapparat zu bauen, Roboter zu bauen, das ist ihm ja tatsächlich gelungen. Das funktionierte offensichtlich auch, dieses Gerät. So ein Ritter, der sich ein wenig bewegen konnte, mit dem Kiefer klappern konnte, oder ein Löwe, aus dessen Brust Lilien, die Symbole Frankreichs und Englands, fielen. Das hat er geschafft und für so etwas wurde man wohl auch ganz gut entlohnt. Das ist sicher ein Grund dafür, dass er nie Finanzprobleme hatte.
Und da hat man sich auch nicht dran gestört, Herr Rück, dass er sich zum Teil weit vom herrschenden Weltbild entfernt hat, auch so eine innere Unabhängigkeit gelebt hat, nicht nur in seiner Homosexualität und nicht nur von der katholischen Kirche, sondern er hatte eine sehr unabhängige Grundhaltung. Das hätte ja schon weniger als 100 Jahre später ganz anders ausgehen können.
Das hätte ganz anders ausgehen können. Andererseits gibt es keine Zeugnisse, dass die Welt sehr viel davon wusste. Also wir haben ja aus der Zeit, aus seiner eigenen Zeit, haben wir keinen Hinweis darauf, dass er zum Beispiel seine Homosexualität offen ausgelebt hat. Wenn das Biografen schreiben, dann kennen sie schlicht die Quellen nicht. Also er wurde angezeigt, das ist richtig, zweimal. Aber beides hatte keine Folgen, und das war aber nichts Besonderes, denn in Florenz des 15. Jahrhunderts herrschte ein liberalerer Ton als im 16. Jahrhundert. Also wir haben Tausende von Fällen, wo eine Selbstdenunziation genügte und man kam straffrei davon. Das galt in anderen Regionen Europas nicht. Also da war Leonardo so wie andere auch eigentlich einer der vielen, die ungeschoren davon kamen. Von seinem religiösen Weltbild kann ich mir nicht vorstellen, dass die Zeitgenossen viel wussten. Das erste Urteil, also ein ketzerische Gedanken hätte er gehabt, das stammt ein halbes Jahrhundert später von Vasari. Und zu seiner Zeit, ob er da sein Herz anderen geöffnet hat, das ist unbekannt und es gibt doch keinen Hinweis, dass es so war.
Aber ist es denn genau diese Grundhaltung, dieses in unabhängig denken, über sich selbst hinauswachsen, mit der Neugier nie aufhören, ist es das, was einem heute noch was mitgeben kann?
Ja, ganz sicher. Also dieses ins Unreine Denken, das ist ja nicht unbedingt etwas, wo unsere Bildungssysteme immer dazu erziehen. Man ist im Teens, man arbeitet an Spezialproblemen, man fügt sich an Mainstream und so weiter. Und da war er sicher ganz unorthodox. Also er hatte keine Scheu, ganz in die Gegenrichtung zu denken. Zum Beispiel hat er die Existenz von Geistern mit physikalischen Gründen geleugnet. Die könnten zum Beispiel nicht sprechen, denn Sprechen entsteht durch Reibung von Luft an Materie. Und wenn das körperlose Geister sind, ist es unmöglich, dass sie Sprechen unter Lasten bewegen. Nicht?
Also einfach weiterdenken. Out of the box nennt man das ja heute im Manager-Sprech, da wird es wieder geschätzt. Ja. Professor Bernd Röck, Historiker und Renaissance-Experte, Da Vinci-Biograf, ganz herzlichen Dank. Die Biografie von Bernd Röck heißt Leonardo, der Mann, der alles wissen wollte und ist gerade beim Beck-Verlag erschienen. Als Maler wird Leonardo da Vinci sicher zuallererst mit der Mona Lisa verbunden. Kurz dahinter folgt das Abendmahl, eines der berühmtesten Wandgemälde der Welt. Zu sehen ist es im Mailänder Kloster Santa Maria delle Grazie. Ernsthafte und weniger ernsthafte künstlerische Auseinandersetzungen damit finden sich über alle Jahrhunderte. Eine fiktive findet sich im Roman von Javier Serra, der den Titel des Gemäldes 2004 zum Buchtitel variiert. Das geheime Abendmahl. Serra führt uns in das Jahr 1497. Ein Dominikanerpater besucht das Mailänder Kloster in dessen Refektorium, also dem Speisesaal, Leonardo gerade an seinem Gemälde arbeitet. Kurz vor dem Besuch des Dominikaners ist gerade ein Mönch des Klosters, Bruder Alessandro, auf mysteriöse Weise gestorben.
Da das Refektorium schon seit Jahren mit Gerüsten und Farbtöpfen zugestellt war, hatten sich die Mönche darin gewöhnt, im ersten Stock ihre gemeinsamen Mahlzeiten einzunehmen. Diese provisorische Regelung hatte für mich auch ihre gute Seite, wie sich bald herausstellte. Solange die Arbeit an dem Gemälde nicht beendet war, bot der Saal mit dem letzten Abendmahl einen idealen Ort zum Nachdenken. Im spärlichen Licht der Abendsonne konnte man nur den unteren Teil von Leonardos Werk erkennen. Es zeigte die unter dem Tisch gekreuzten Füße unseres Herrn. War das ein Hinweis darauf, was Christus bald am Kalvarienberg erleben sollte? Oder gab es für diese überkreuzten Füße einen anderen dunklen Grund? Die diffuse, vom benachbarten Kreuzgang eindringende Helligkeit gab dem Bild etwas Gespenstisches. Erst jetzt, als ich die zum heiligen Mahl Versammelten betrachtete, fiel es mir auf. Tatsächlich, Judas trug das Gesicht von Bruder Alessandro. Wie hatte ich es nur übersehen können? Er saß zur Rechten des Galiläers und blickte in stummer Bewunderung zu ihm. Außer einem staunenden Jakobus dem Älteren und den in ein angeregtes Gespräch vertieften Aposteln Matthäus, Judas Thaddäus und Simon schwiegen die anderen. Als ich meinen Blick erneut über das Gemälde gleiten ließ, fiel mir noch etwas auf. Judas und Jesus schienen beide vergebens nach demselben Stück Brot, möglicherweise auch Obst, zu greifen. In der rechten Hand hielt der Verräter das Säckchen mit dem Geld. Mit der linken langte er nach etwas am Rand der Tafel. Unser Herr griff, ohne die Absicht seines Jüngers zu bemerken, ebenfalls mit seiner rechten nach demselben Gegenstand. Was war das, was beide so sehr anzog? Was konnte Judas dem Nazarener noch stehlen? Gottes Sohn wusste da doch bereits vom Verrat, der sein Schicksal besiegelte.
Aus Javier Serra, das geheime Abendmahl. Noch mehr Leonardo-Fiktion später. Genie ohne Wahnsinn, ein Abendmahl mit Leonardo, der Tag in H2 Kultur. Zurück zu dem, was man über den echten Leonardo da Vinci weiß. Dazu gehört sein ausgeprägtes Interesse an der Anatomie von Tieren und Menschen. So ausgeprägt war das, dass er selbst Leichen sezierte mit Säge, Zange und Meißel. Er ging dafür in die Hospitäler von Florenz, Mailand und Rom. Und was er sah, das zeichnete er. Er wollte umfangreiche anatomische Studien veröffentlichen.
Er malte die Mona Lisa, das Abendmahl und die Leberzirrhose. Kein Witz, die erste naturgetreue Zeichnung einer ungesund gelb verfärbten Fettleber stammt von Leonardo da Vinci. Allerdings malte der Maestro sie nicht als künstlerisches Motiv. Die Skizze war Teil von Leonardos umfangreichen anatomischen Studien. Sie entstand 1508 in Florenz, wo Leonardo die Gelegenheit hatte, die Leiche eines angeblich über 100-jährigen Mannes zu studieren, von außen und von innen. Das Interesse an der menschlichen Anatomie begleitete Leonardo durch sein ganzes Leben. Der menschliche Körper war das zentrale Motiv für Künstler in der Renaissance. Der Mensch galt ihnen als Krone der Schöpfung. In den Proportionen seines Körpers spiegele sich die Schönheit der göttlich durchwirkten Natur. Um den Menschen naturgetreu darstellen zu können, so schrieb Leonardo selbst, müsse er den Aufbau seines Körpers ganz verstehen, die sichtbaren Muskeln genauso wie die verborgenen anatomischen Details. Um diesem Verständnis näher zu kommen, sezierte der Künstler in seinem Leben nach eigenen Angaben um die 30 Leichen. Aber Moment, war das Sezieren von Leichen nicht verboten? Durch die Kirche? Bei Todesstrafe und Verlust des Seelenheils? Das ist eine Halbwahrheit, die sich noch immer hartnäckig hält und die Mittelalter und Renaissance durcheinander wirft. Gern gesehen wurde die wissenschaftliche Erforschung toter Körper von der Geistlichkeit zwar nicht, dennoch gab es an den italienischen Universitäten öffentliche Lehrsektionen. Auf den Seziertisch kamen Leichen von Hingerichteten und von mittellosen Toten ohne Verwandte. Leonardo war nun aber weder Mediziner, noch studierte er an einer Universität. Für einen Laien wie ihn war es nicht einfach, an geeignetes Studienmaterial heranzukommen, sprich an Leichen. Vor allem in seinen frühen Jahren behalf sich Leonardo deshalb mit Tierleichen. Skizzen aus dieser Zeit legen Zeugnis ab von aufgeschnittenen Hunden, Fröschen und Schweinen. Doch ab und an hatte Leonardo auch mehr Glück. So zum Beispiel 1489, als er sich, wie auch immer, mehrere menschliche Schädel beschaffte, die er nach Herzenslust öffnen und zerlegen konnte. Wie funktioniert dieses Wunderwerk der Schöpfung, Mensch genannt? Wo verlaufen die Nervenbahnen? Wie ist das Gehirn aufgebaut? Und was verbirgt sich hinter dem größten Mysterium, der Fortpflanzung? Leonardo sezierte Menschen aller Altersstufen, vom bereits erwähnten 100-jährigen Greis bis zum Leichnam eines 2-jährigen Kindes. Seinem Eintauchen in das menschliche Innenleben verdankt die Medizin die ersten wissenschaftlich gültigen Zeichnungen von Kiefern, Zähnen und Kaumuskeln. Leonardo fiel auf, dass bei alten Menschen die Gefäße verkalken. Damit entdeckte er die Arteriosklerose. Und besonders beeindruckend, aus der Hand Leonardos stammt die erste Zeichnung eines Fötus in der Gebärmutter.
Thorsten Schweinhardt über Leonardos anatomische Studien. Ein Kind im Mutterleib, eine Leberzirrhose, die Verkalkung von Gefäßen und vieles, vieles mehr fanden sich darin. Professor Thomas Schnalke, Direktor des Berliner Medizinhistorischen Museums der Charité. Hat denn Leonardo da Vinci wirklich Bahnbrechendes geliefert, wirklich Neues bei seinen Studien entdeckt, wovon auch die damalige Medizin profitieren konnte?
Also hätte die Medizin ihn wahrgenommen, hätte sie wohl das eine oder andere Neues gelernt aus dem Werk von Leonardo. Leonardo hat ja diese Skizzen angefertigt und sie dann auch unter Verschluss gehalten. Deswegen kommt die Medizin erst sehr viel später wieder auf Leonardo zurück. Aber was Leonardo da Vinci geleistet hat, er hat tatsächlich der Medizin vorgemacht, wie es geht, dass man nicht nur die alten Schriften wiederholen sollte und immer wieder da reinlesen sollte, sondern selber das Messer in die Hand nehmen sollte.
Er war ja mit seinem medizinischen Interesse nicht alleine. Auch Michelangelo hat Leichen seziert, sich dafür sogar nachts heimlich auf Friedhöfe begeben. Was hat denn Leonardo da Vinci bei seinen anatomischen Studien getrieben?
Also er hat nach all dem, was wir wissen, auch Kontakt gehabt zu Ärzten, zu Medizinern, die ihm Leichname besorgt haben. In einem angrenzenden Krankenhaus, Santa Maria Nuova wird da immer wieder genannt, in Florenz. Und dort hat er sehr wahrscheinlich verstorbene Insassen seziert, über 30 an der Zahl, und hat bis in die Tiefe seziert, ja. Aber er wollte sich aus der Tiefe zurückkehren, den Menschen eigentlich wieder aufbauen, sich so vorstellen, wie der lebendige Mensch eigentlich im Inneren ausschaut, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Frage klären, was macht einen Menschen eigentlich strahlend, leuchtend oder sehr empathisch, anatomisch gesehen.
Das heißt, er hatte da auch einen anderen Blick als der Mediziner.
Unbedingt, ja. Der Mediziner wollte bis ins Kleinste hinein den menschlichen Körperbau ergründen. Und Leonardo ging es darum, ja, schon auch festzustellen, wie der Mensch im Inneren beschaffen ist. Aber letztendlich war sein Erkenntnisziel, wie lässt sich aus dem vorgefundenen anatomischen Wissen ein ganzer Mensch wieder denken, und zwar ein Lebendiger, einer, der fühlt, der lebt, der tanzt, der springt. Deswegen sind vielleicht auch seine Bilder in einer gewissen Weise lebendig und anmutig, dass man fast sagen kann, sie sind anatomisch durchkomponiert.
Er hat den Menschen als Ganzes wahrgenommen, nicht wie der Mediziner ihn eher in Teilen ja auch noch heute manchmal sieht. Und er ist natürlich künstlerisch dran gegangen. Auch das ist ja sicher ein großer Unterschied.
Ja, und diese Skizzen, die sind durchaus von hoher künstlerischer Qualität. Man sieht es ihnen an, es geht hier quasi um Architekturzeichnungen. Wenn er den menschlichen Schädel eröffnet, dann gibt es Grundriss und Aufriss. Er zeigt den quasi bewegten Körper aus mehreren Perspektiven. Und wenn er letztendlich die innere Anatomie kombiniert mit einem Gesicht, also einem Gesicht, wo man einen älteren Menschen von außen sieht, hat man das Gefühl, man steht direkt einem Individuum gegenüber. Er macht eine individualisierte Anatomie, die er dann noch überhöht und letztendlich ins Idealistische zieht. Das ist auch noch ein unglaublicher Aufzug obendrauf.
Aber wenn Sie jetzt von Architektur sprechen, dann heißt das, er hat auch dieses interdisziplinäre Denken, von dem wir ja schon gehört haben, auch in diese anatomischen Studien mit reingenommen.
Ja, das zeichnet ja sein Schaffen grundsätzlich aus und das tut es auch in der Anatomie. Also so wie er den Kopf auf der Wirbelsäule abgespannt vorfindet und gehalten durch Muskeln, so denkt er sich Hebekräne oder die Schädelkalotte innen betrachtet, ausgeleuchtet, würde man fast sagen können, gibt ihm das Vorbild für Kirchenkuppeln. Also er geht immer von dem einen zum anderen und eben auch vom Ideal des menschlichen Körpers dann in andere Bereiche rein und zerstreut damit letztendlich auch sein Arbeiten, seine Energie. Und das nimmt er aber ganz bewusst in Kauf.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Herr Schnalke, dass ja die Mediziner damals diese Bilder gar nicht kannten, diese Skizzen, diese Zeichnungen. Warum denn nicht?
Das ist ein großes Rätsel, denn Leonardo hat ja in Kooperation mit einem Arzt oder mit der Medizin durchaus gearbeitet. Aber die Anatomen der Zeit, zu Leonardos Zeit, waren noch nicht so weit. Die haben sich noch sehr dafür interessiert, dass sie die antiken Quellen, die sie gerade mal erst entdeckt haben, die alten Schriften, dass sie die rekonstruieren. Die haben philologische Anatomie betrieben und sind erst sehr viel später dazu gekommen, festzustellen, Mensch, in diesen alten Schriften gibt es ja auch Fehler. Und dann haben sie das getan, was Leonardo viel früher getan hat. Sie haben selber erst hingeschaut. Und das passiert in der Medizin leider erst zwei Generationen später. Deswegen gibt es hier diesen Bruch.
Vielleicht war ja aber auch Da Vincis Ansinnen dahinter, dass er eigentlich eine illustrierte anatomische Abhandlung in Gänze veröffentlichen wollte. Und vielleicht hat es einfach noch nicht gereicht. Deswegen hat er so noch nicht rausgerückt.
Er hatte sehr, sehr viele Skizzen, aber er war sicher davon überzeugt, dass er noch sehr, sehr viel mehr Skizzen bräuchte, um den Menschen komplett anatomisch vorzustellen. Er wollte ihn in allen Lebensaltern zeigen. Er wollte sie den Menschen in jeder nur erdenklichen Gemütsverfassung anatomisch zeigen. Und das wäre ja ein gigantisches, unvorstellbar großes anatomisches Werk geworden. Und da ist er auf höchstem Niveau an seinem eigenen Anspruch gescheitert, was ihn allerdings offenkundig nicht weiter gejuckt hat.
Was sagt denn Da Vinci der Medizin heute noch?
Sehr, sehr, sehr viel. Einmal, dass man selber mit den eigenen Augen auch trauen muss, dass man selber noch wirklich nachschauen muss. Das macht die ganze Laborforschung heute. Auf der anderen Seite hat Leonardo da Vinci durchaus auch seine Literatur gekannt. Das heißt, das unbelesene Nachsehen gibt es auch in der Forschung bis heute nicht. Und er hat so nebenbei so ein paar didaktische Tricks für die anatomische Illustrationszeichnung entwickelt. Bis dahin, dass wir heute den transparenten Menschen im Hygienemuseum in Dresden bewundern. Das ist aber etwas, was der gläserne Mensch bei Leonardo auch schon zeigt.
Da Vincis Schaffen wirkt auch in der Medizin bis heute nach. Professor Thomas Schnalke, Direktor des Berliner Medizinhistorischen Museums der Charité. Dankeschön. Und noch einmal ziehen wir in das Reich der Fantasie oder besser der Fiktion. Wir schreiben das Jahr 1520 im Roman Das Siegel der Liebe von Paul Löwinger. Ein Jahr nach Leonardos Tod in Amboise berichtet Vincent, ein Techniker am französischen Hof, dem Sekretär des Königs von einer interessanten Entdeckung, die er im Nachlass des Verstorbenen gemacht hat.
Wie ihr wisst, prüfe ich unter anderem die Papiere, die sich im Nachlass Leonardo da Vincis befinden. Das ist mir bekannt. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass Leonardo vom König einen Auftrag bekam, neuartige Waffen zu entwerfen. Bödet winkte ab. Dass Da Vinci sich mit der Entwicklung von Waffen beschäftigt hat, ist allgemein bekannt. Das hat er bereits vor Jahren bei dem Herzog von Mailand, Il Moro, getan. Bödet beugte sich nach vorne. Ich weiß auch, dass diese Unterlagen nichts Nennenswertes ergeben haben. Als Leonardo vor einem Jahr in Amboise starb, glaubten wir, alle Schriften in die Hand bekommen zu haben. Bödet blickte mit einem Male interessiert. Aber dem war nicht so. Es sind Zeichnungen aufgetaucht, Entwürfe für eine neuartige Kanone, die so wichtig scheinen, dass der Techniker des Königs sich von Amboise nach Paris bemüht. So ist es. Vincent nahm die Schriftrolle und legte sie auf den Tisch. Seht selbst. Bödet entrollte die Papiere und studierte sie kurz. Er hob den Kopf. Aber es scheinen nur Skizzen für einen Entwurf zu sein. Es könnte möglich sein, diese Kanonen zu bauen. Vincent griff nach Zeichnungen, die aus der Rolle gefallen waren, und legte sie zu den anderen. Man müsste Leonardos Ideen weiterdenken. Man müsste Versuchsmodelle bauen. Man müsste experimentieren. Vielleicht über Monate, Jahre hin. Aber es könnte gelingen.
Und heute tun sie es. Paul Löwinger, das Siegel der Liebe. Vincent führte uns schon in die Zeit nach Leonardos Tod in Amboise und damit an den französischen Hof. Dort verbrachte Da Vinci seinen Lebensabend und starb am 2. Mai 1519 mit 67 Jahren in einem kleinen Schlösschen, einem malerischen Ort in Amboise an der französischen Loire. Und auch da, wie könnte es anders sein, setzt man sich mit den Skizzen auseinander und teile Da Vincis Anleitungen zusammen. Marcel Wagner hat das Schlösschen besucht.
Musik aus Leonardos Zeiten lädt die Gäste ein auf eine Zeitreise im Innenhof des Château du Clos-Lucé. Und trotzdem fällt es nicht ganz leicht, sich in dem sonnigen Hof des kleinen Backsteinschlösschens zwischen Schülergruppen vorzustellen, wie es wohl gewesen sein mag, als das große Universalgenie hier in einer Juninacht des Jahres 1518 die Fête du Paradis, das Paradiesfest, inszenierte.
Il faisait jour.
Es wurde Tag, mitten in der Nacht, wie ein Zeitzeuge schrieb. Leonardo projizierte auf gespannte Leinwände die Sonne, den Mond, die Gestirne, die Sternzeichen. 400 mehrarmige Kerzenleuchter waren im Ehrenhof angezündet, berichtet Carole Geoffroy nicht ohne Stolz. Der Schlossführer weiht die Besucher ein in die Geschichte des Hauses, in dem Leonardo da Vinci die letzten 2,5 Jahre seines Lebens verbracht hat.
Nous allons rentrer dans la chambre où il est mort.
Im Sterbezimmer des großen Meisters muss der Historiker dabei auch mit einer Legende aufräumen. Nein, erzählt Geoffroy, anders als auf einem berühmten Gemälde von Ingres dargestellt, sei Leonardo hier nicht in den Armen des französischen Königs gestorben. Franz I. war nicht anwesend. Er war in seinem Schloss in Saint-Germain-en-Laye. Der Maler wollte, indem er sie zusammen darstellte, nur die Nähe der beiden Männer verdeutlichen, die in enger Freundschaft verbunden waren. Tatsächlich war es der Mutter Franz I., Luise von Savoyen, zu verdanken, dass der begehrte Maler, Wissenschaftler und Gelehrte Leonardo sich im hohen Alter von 65 Jahren auf die beschwerliche Reise nach Frankreich eingelassen hatte, erzählt Catherine Simone Marion, die sich im Auftrag der Familie Saint-Brice, der das Clos-Lucé heute gehört, um das Andenken Leonardos kümmert. Sie hatte perfekt verstanden, dass es den Ruhm ihres Sohnes befördern würde, wenn es ihm gelänge, diesen bedeutenden Künstler an den französischen Hof zu holen. Der Tod seines letzten großen Mäzens und die Konkurrenz aufstrebender junger Künstler wie Michelangelo hatten Leonardo das Leben in Rom ohnehin verleidet. Eine beachtliche Rente sowie das Versprechen, in Amboise frei denken, träumen und arbeiten zu können, machten ihm den Abschied aus Italien leicht. Auf Clos-Lucé ersann der Universalgelehrte große Bauwerke, ein ideales Schloss oder einen Kanal zwischen der Loire und der Saône. Für den König richtete er spektakuläre Feste aus, studierte weiter die Natur. Mit Originalen des Meisters kann Carole Geoffroy, der Schlossführer, den Besuchern allerdings heute nicht mehr dienen. Immerhin weiß er zu erzählen, dass der Aufenthalt Leonardos auf Clos-Lucé dem Louvre in Paris seine wohl größte Attraktion eingebracht hat. 10 Tage vor seinem Tod änderte er sein Testament und vermachte die Mona Lisa einem seiner Schüler. Der wiederum wandte sich mit dem Gemälde an unseren König und verkaufte es ihm. Voilà, deshalb gehört die Mona Lisa heute Frankreich. Eine Replik des Gemäldes erinnert im großen Saal des kleinen Schlosses heute an diese Geschichte. Im Keller und im weitläufigen Schlosssaal hat die Familie Saint-Brice mit großem Aufwand und Liebe zum Detail viele vom Genie erdachte Maschinen, Fluggeräte, ja sogar einen mechanischen Löwen nachgebaut, mit dem Leonardo Franz I. beglückt haben soll. All diese Ideen, die er hatte, man meint, er hätte mehrere Gehirne besessen. Staunt Antoine, 14 Jahre alt, nach der Führung. Nur Zeit blieb dem Meister viel zu wenig. Am 2. Mai 1519 starb Leonardo da Vinci in Amboise. Er hätte sicherlich noch Ideen für 3 Menschenleben gehabt.
Marcel Wagner über den Ort, an dem Leonardo da Vinci starb, im Clos-Lucé in Amboise. Nachgebaute Erfindungen Leonardos sind im Keller des Schlösschens zu finden, in dem er seine letzten Jahre verbrachte. Professor Albrecht Beutelsbacher ist Mathematiker und Gründer des Mathematikums in Gießen. Und ab dem 17. Mai können die Besucher im Mathematikum in Gießen, auch bei Ihnen, Herr Beutelsbacher, von da Vinci entwickelte Mechanismen selbst ausprobieren. Was wird denn bei Ihnen von seinen Erfindungen wirklich funktionieren?
Wir behandeln in der Ausstellung mit seinen berühmtesten Ideen. Das sind die Flugapparate, es sind Brücken und Kuppeln, Es sind mechanische Geräte wie Zahnräder und es geht auch nicht zuletzt um Mathematik. Und manches funktioniert auch nicht. Also berühmt ist ja seine Idee, sind die Bezeichnungen zum Fliegen. Da gibt es zum einen eine Schraube, wie sich Leonardo vorgestellt hat, die sich vielleicht in die Luft drehen könnte, wird heute interpretiert als das Prinzip des Hubschraubers. Aber da stellt sich heraus, das müsste sich so schnell drehen, wie man es damals überhaupt nicht hingekriegt hätte. Es sind mehrere tausend Umdrehungen pro Sekunde. Was funktioniert hat oder hätte, ist sein Fallschirm. Der steigt nicht. Macht es, dass ein Mensch lang und sicher auf den Boden kommt? Ganz sicher ist es nicht, denn das Gestänge würde vielleicht einen beim Aufprall verletzen. Deswegen hat jemand, der den Fallschirm nachgebaut hat und vor einigen Jahrzehnten diesen Sprung gewagt hat, sich im letzten Teil nochmal mit einem richtigen Fallschirm abgesprungen.
Brücken haben Sie auch, die funktionieren ja schon länger bei Ihnen im Mathematikum. Also es gibt Dinge, die funktionieren, es gibt Dinge, die nicht funktionieren. Und wenn Sie das, wie Sie das eben angedeutet haben, liegt das dann nicht an Ihnen unbedingt, sondern durchaus auch an den Ideen Leonardos, die nicht immer vollendet waren, auch in seinen Gedanken und in der Planung. Ist das also doch ein Mythos, dass er ein großer Erfinder gewesen sei?
Also Leonardo war bestimmt kein Erfinder in unserem modernen Sinne. Und das aus mehreren Gründen. Das eine ist, viele Ideen, die er gezeichnet hat, gab es schon vorher. Es gab vorher schon einen Flaschenzug, es gab vorher schon Zahnräder, es gab vorher auch schon solche Brücken, wie er gemacht hat. Trotzdem hat er die Ideen gehabt und aufgegriffen. Das zweite, es gibt kaum Modelle. Also es wird nicht berichtet, dass er irgendetwas hergestellt habe und er hatte sicher auch nur in seltenen Fällen den Ehrgeiz, etwas von einer Idee bis zur Fertigung oder einer Spezifikation im technischen Sinne voranzutreiben. Und zum Dritten, ob damals sozusagen die Idee geistigen Eigentums für technische Erfindungen schon da war, weiß man auch nicht so ganz genau.
Gehen wir nochmal in einen anderen Bereich, wo es auch große Zuschreibungen gibt. Der vitruvianische Mensch, also diese Darstellung eines Mannes, der mit ausgestreckten Armen und Beinen in zwei überlagerten Positionen, einem Quadrat und einem Kreis, steht und die Arme und Beine berühren die Ränder, also so wie es auf der italienischen 1-Euro-Münze auch zu sehen ist. Da wird immer gesagt, das ist eine Darstellung des Menschen im goldenen Schnitt. Ist auch das übertrieben?
Das ist eine schwierige Frage, ob Leonardo den goldenen Schnitt gekannt hat. Der goldene Schnitt ist so ein Teilungsverhältnis, nicht im Verhältnis 1:1, auch nicht im Verhältnis 1:2, sondern ist ein Punkt, der etwa bei 62%, also zwischen 1/2 und 2/3 liegt. Was sicher ist, Leonardo hat wunderbare Zeichnungen von geometrischen Körpern gemacht, für ein Buch seines Freundes Luca Pacioli. In diesen Körpern kommt automatisch dieses Teilungsverhältnis vor. Also irgendwie muss es mindestens im Gefühl gehabt haben. Und beim vitruvianischen Mensch ist es, oder bei jedem Menschen ist es so, dass sozusagen der Bauchnabel die Körpergröße im goldenen Schnitt teilt. Also das heißt, dieser Kreis, in den der Mensch eingebunden ist, der könnte so ein bisschen was vom goldenen Schnitt darstellen. Allerdings ist die Tatsache, dass der Bauchnabel den Mensch im goldenen Schnitt teilt, eigentlich erst im 19. Jahrhundert bekannt geworden.
Also 2/3 unten, 1/3 oben. Das ist dann ungefähr genau, ein Drittel. Genau, ne? So. Genau. Das ist dieser goldene Schnitt, der sich ja auch in der Natur findet, der von Euklid oder in der Theorie von Euklid im 3., 4. Jahrhundert vor Christus erstmals aufgestellt wurde. Kann man denn jetzt also nicht daraus schließen, dass Da Vinci mit dem goldenen Schnitt was am Hut oder am Pinsel hatte?
Also man tut sich sehr schwer zu sagen, er hat den bewusst eingesetzt. Er hat sicher über Proportionen genau nachgedacht, aber auch bei dem vitruvianischen Mann ist auch die Einpassung in das Quadrat künstlich. Natürlich kann ich das so malen, aber wenn Sie einen realen Menschen haben, ist er in der Regel größer, als seine Spannweite ausmacht. Also auch das Quadrat ist eigentlich schon zu schön, um wahr zu sein.
Jetzt haben Sie aber trotzdem ein bisschen Bewunderung, trotz aller Einwände, für das Universalgenie. Er war oder galt auch als Mathematiker, Physiker, als Ingenieur. Mhm. Und Sie eröffnen diese Ausstellung in 2 Wochen. Also irgendwas fasziniert Sie trotzdem an dem Mann.
Ja, eigentlich fasziniert einen, je länger man sich mit ihm beschäftigt, immer mehr. Er war ein unglaublich neugieriger Mensch, der sich für alles interessiert hat, der wissen wollte, wie funktioniert die Welt. Und sein Mittel war die Kunst. Er sagt ja, die Malerei, die Zeichnung, das ist die höchste Kunst. Das war für ihn auch ein Erkenntnismittel. Und es ist einfach faszinierend zu sehen, wie dieses Zusammenspiel von Darstellungen, etwas Gegebenen, und in beide Richtungen geht. Also erst will ich was darstellen, dann beim Darstellen kommen ja vielleicht wieder Fragen, wie funktioniert das richtig? Und so werden die Zeichnungen für ihn wirklich die Sprache, mit der er die Natur versteht, nicht nur beschreibt, sondern auch versteht. Unglaublich faszinierend.
Und das kann man dann wieder anschaulich machen, so wie es ab dem 17. Mai in Ihrem Haus im Mathematikum in Gießen passieren wird. Professor Albrecht Beutelsbacher, ganz herzlichen Dank. Leonardo da Vinci arbeitete, so viel ist überliefert, mit dem Maler, Gehilfen und Ziehsohn Salai zusammen, deutlich jünger als er. Rita Monaldi und Francesco Sorti machten 2008 die Zweifel des Salai zu ihrem Buchthema. Sie skizzieren fiktive und streckenweise auch indiskrete Briefe von Salai an einen unbekannten Padrone. In der Fiktion entstanden zwischen 1513 und 1516. Salai begleitet seinen Meister nach Rom und begegnet dort einer Frau, die ihn an ein Gemälde Leonardos erinnert.
Ich weiß nicht, ob ihr euch entsinnt, wie jene herrliche Frau aussieht, die Leonardo gemalt. Sie heißt Madama Crivelli und auch sie ist die Geliebte von Lodovico de Moro. Und auf dem Gemälde hat sie ein Bändchen um die Stirn, das einen kostbaren Stein enthält oder irgendeine Kleinigkeit, ich weiß nicht mehr genau. Und sie ist so schön, dass Leonardo sich über dem Bildnis von ihr öfters schmutzige Gedanken gemacht. Ja, einmal erwische ich ihn sogar, wie er sich still und heimlich davor einen runterholt. Und wenn der Moro das wüsst, er wird ihn ins Gefängnis stecken und den Schlüssel zu seiner Zelle wegwerfen. Ich schwöre euch, Padrone, wann ich jene Jungfer in Rom gesehen, wie sie aus dem Laden herauskommt, ist sie ganz genau als wie die Geliebte des Moro, eben nur lebendig. Und fast hätte ich mir an den Kopf gehauen und mir gesagt, Salai, was ist dir, träumst du? Aber ich träume nicht, denn die Jungfer vor meinen Augen ist zwar gleich, doch eben auch besser als wie die auf dem Bildnis, nämlich bei ihr ist alles überall hübsch fein gerundet, besonders hinten und vorn, wogegen die von Leonardo schön ist im Gesicht, doch flach wie ein Holzbrett. Und wenn mein Ziehvater diese hier malen wird, die ich gesehen, dann hätte er Stoff genug für die nächsten 20.000 Wichsereien.
Indiskretes aus Rita Monaldi und Francesco Sorti, die Zweifel des Salai. Es gab ihn, den Gehilfen und Ziehsohn von Leonardo da Vinci. Von seinen Gedanken weiß man nichts, aber Leben und Schaffen von Leonardo da Vinci bieten ohnehin viel Raum für Fantasie. So gibt es auch die Theorie, dass die Mona Lisa nicht das Bild einer Frau sei, sondern Salai darstelle und Mona Lisa sei ein Anagramm von Mon Salai, mein Salai. Die Fantasie blüht bis heute. Auch kürzlich entdeckte Gemälde werden Leonardo da Vinci zugeschrieben. Als bedeutendste Kunstentdeckung der vergangenen Jahre wird die Christusdarstellung Salvador Mundi bezeichnet. Was es mit Leonardo da Vinci wirklich zu tun hat, dieses Gemälde ist unter Experten hoch umstritten. Eines allerdings ist unumstritten, es wurde 2017 zu einem Rekordpreis versteigert und unser Kollege Georg Schwarte war damals dabei.
And so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi.
Da stand er, der Auktionator, und da stand er, der Erlöser der Welt von Leonardo da Vinci. Das Bild der Bilder und alle drei, Auktionator, Künstler und Motiv, ahnten wohl nicht, dass sie hier in New York bei Christie's denkwürdige Kunstverkaufsgeschichte schreiben würden.
What am I offered here? Let's open this at 75, at 75 million, 75 million, at 75 million. 80 million, 85 million.
85 Millionen, alles im ohnehin verrückten Rahmen. Da Vincis Gemälde des rätselhaft anmutenden Jesus, lange verschollen, schwer debattiert, einst für 50 Pfund verkauft, weil alle es für eine billige Kopie hielten.
For 50 pounds, for nothing, because they thought it was a replica of a replica.
1956, bei Sotheby's versteigert, alle dachten, das ist wertlos. Das war damals. Heute das letzte überhaupt zu ersteigernde von 16 Da Vinci-Werken.
And last time Leonardo came at auction was in 1909. Last time when one was sold. So this is more than 100 years ago. So you could say it's an incredible, you know, once in a lifetime, in many lifetimes event.
Der letzte Da Vinci, 1909 versteigert, über 100 Jahre her. Sowas wie heute wird nur einmal im Leben passieren, sagt Louis Gousser von Christie's. Er sollte recht behalten, in vielerlei Hinsicht. Die 100-Millionen-Grenze, nach Minuten nur durchbrochen, wenig später schon, hält das Publikum den Atem an.
For Leonardo, at 190 million, give me 200. 190 is bid. 200 million is bid. At 200 million. At 200 million. 200 million, please. 200 million is bid.
200 Millionen. Schon jetzt. Allzeitrekord. Das teuerste Kunstwerk bis dahin. Ein Picasso. 179 Millionen Dollar. Und jetzt das hier.
You didn't hear it? I did. 225.
Als ein Bieter nur 5 Millionen drauflegt, 225 Millionen bietet Gelächter im Saal. Was sind 5 Millionen mehr, wenn es doch hunderte Millionen sein könnten?
240 Millionen Dollar. I can wait.
Der Auktionator, er konnte warten. Natürlich konnte er. Hinter der Bühne lachten sie sich bei Christie's vermutlich schon jetzt in den Schlaf vor Freude. Und es ging weiter. 300 Millionen rief ein Bieter leise in das Raunen des Saales.
300. I thought so. 300 Millionen.
300 Millionen. Die einen verdrehten die Augen, die anderen besoffen von der Zahl. Bei 350 Millionen eine klitzekleine Pause.
The conversation continues. So we will pause at 350 million.
Viel haben sie über die Echtheit debattiert und gestritten. Auf das Jahr 1500 datiert, übermalt, verändert, restauriert, verschollen, wiederentdeckt. Vor der Auktion hier auf Welttournee. Zum Appetit anregen und der schien unendlich. Am Ende zwei Bieter und ein letztes Gebot.
400 Millionen.
400 Millionen im Saal, Partystimmung, als nach 19 Minuten schließlich der Hammer fiel.
Leonardo Salvatore Mundi selling here at Christie's. 400 Millionen Dollar is the bid and the piece is sold.
Der Salvator Mundi, der Erlöser der Welt, erlöste den Weltrekord. Gesamtpreis plus Gebühren 450 Millionen Dollar. Der Kunstmarkt, ein Tollhaus.
Georg Schwarte über das teuerste Gemälde aller Zeiten, Salvator Mundi, die Christusdarstellung von Leonardo da Vinci möglicherweise. 2017 verkauft für 450 Millionen Dollar, vermutlich an das saudische Königshaus. Im Studio in München ist Kia Fahlens von der Süddeutschen Zeitung, Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin. Und Autorin, Leonardo da Vinci und die Frauen heißt ihr Buch. Frau Falland, hat denn mit dem Salvator Mundi, also jetzt doch ein Mann der berühmtesten Frau der Kunstgeschichte, der Mona Lisa, den Rang abgelaufen?
Ja, das hätten die Leute, die ihn für echt halten, natürlich gerne, dass dies eine männliche Mona Lisa sei. Ich denke, es fällt eher in das Feld der Fiktionen, das Sie angesprochen haben. Ich erlebe als Kunstkritikerin wirklich regelmäßig, dass neue Bilder auftauchen, die angeblich von Leonardo da Vinci oder auch von Michelangelo oder Caravaggio oder anderen wichtigen Altmeistern sein sollen. Und wenn man das dann genauer prüft, stellt sich immer raus, dafür gibt es einfach überhaupt keine Quellen, keine Beweise, nichts. Und in diesem Fall ist es so, dass also man sich wirklich fragen muss, wie konnte die National Gallery im Jahr 2011 dieses Bild in ihrer Ausstellung hängen? Wie konnte Christie's das als originalen Leonardo da Vinci versteigern? Alles spricht gegen die Originalität. Das Bild ist nicht zu Lebzeiten Leonardos dokumentiert, wobei alle anderen Gemälde aus seiner Hochzeit sehr bekannt sind. Er war ja damals schon ein ganz berühmter Meister und die Leute haben ihn ausspioniert. Was malt er gerade? Die Fürsten waren hinter den Gemälden her. Nichts wissen wir von diesem Sujet. Die Provenienz, also die Herkunftsgeschichte ist voller Lücken. Das Bild ist ruiniert von der Malschicht her. Also daran soll Leonardo da Vinci sein?
Aber 450 Millionen Dollar sind dafür über den Tisch gegangen. Sie haben sich ja jetzt besonders auch mit Leonardo und den Frauen beschäftigt. Da denken sich ja zuallererst alle an die Mona Lisa. Sie allein für die Analyse seines Frauenbildes heranzuziehen, ist sicher verkürzt. Aber was sagt sie uns denn trotzdem mit ihrem rätselhaften Lächeln?
Die Mona Lisa ist tatsächlich das große späte Hauptwerk Leonardo da Vincis. Er behält es über viele Jahre bei sich, malt immer wieder weiter an dem Bild, ist nie zufrieden, gibt es auch nie her, gibt es nie einem Auftraggeber. Und wenn man genau hinschaut, dann lächelt sie nur auf einer Seite, nämlich der fruchtbaren Seite der Landschaft im rechten Hintergrund entgegen. Auf der anderen Seite sehen wir ein ausgetrocknetes Flussbett. Sie aber wendet sich davon ab und hin zur fruchtbaren Seite. Und das hat damit zu tun, dass Leonardo da Vinci eine ganz enge Verbindung zwischen Frauen und Natur sieht. Frauen sind fruchtbar, können Leben schenken, das achtet er selbst. Er selbst sieht sich ja auch als Schöpfer, als jemand, der im Atelier Leben geben kann und fühlt sich von daher verwandt mit den Frauen. Und seine ganze Hochachtung vor den Frauen äußert sich in diesem Bild und auch seine Sorge um das Weltganze. Also er setzt hier den kleinen Menschen und das große Weltgeschehen in einen ganz engen Zusammenhang. Mhm. Deshalb wirkt sie so geheimnisvoll, deshalb weiß sie so viel und wir sind so angezogen von ihr, die ja auch einen ganz engen Kontakt mit uns sucht. Mhm. Und das bereitet er tatsächlich, wie Sie sagen, schon in ganz, ganz vielen anderen Frauenbildern vor. Er ist der große Frauenmaler seiner Epoche und nicht nur seiner Epoche.
Also löst sich von diesem steifen, würdevollen Renaissance, dieser Haltung in Porträts, die man sonst von der Renaissance kennt, und es gibt einen direkten Blick raus aus dem Bild hin zum Betrachter. Das ist eine neue Form von Verständnis. Der Frau, würden Sie so weit gehen, dass man sagt, ja, sie würde ihnen auch Selbstbestimmtheit, Selbstbewusstsein einräumen, zugestehen?
Ja, absolut. Und das in dieser Zeit. Sie müssen sich ja vorstellen, die Frauen sind mehr oder weniger eingesperrt. Die dürfen vielleicht zum Kirchgang einmal die Woche raus und kriegen beigebracht, ihre Blicke zu senken, also nur ihren Vater und ihre Brüder anzuschauen und sonst keine Männer. Und in diesem sehr eingeschränkten Leben tritt er mit seinen weiblichen Modellen in direkten Kontakt und baut eine Beziehung auf, die sich auch uns heutigen Betrachtern immer noch vermittelt. Wie Sie sagen, er wendet den Blick der Frau raus aus dem Bild. Bis dahin ist sie im Profil zu sehen, auf Brautbildern, ist reich behängt, soll den Reichtum ihres Ehemannes zeigen und die eigene Keuschheit. Und das alles ist ihm nicht wichtig. Er will wirklich eine Intimität, eine Zwiesprache. Ja. Und diese neue Bildform entwickelt er, das ist eben das Besondere, gemeinsam mit diesen sehr, sehr besonderen weiblichen Modellen. Das sind ja nicht irgendwelche Frauen, die er sich da aussucht, sondern Leute, die dichten können, also etwas ganz, ganz gebildete Frauen.
Aber die Intimität mit den Frauen hat er nicht gesucht. Er war homosexuell. Wie man weiß, gleichzeitig hat er eben, wie wir jetzt an mehreren Beispielen schon gehört haben, auch einfach die Art, Konventionen zu brechen. Er war in gewisser Weise seiner Zeit auch voraus. Ist es das, was ihm ermöglicht hat, ich sag mal, quasi Feminist zu werden?
Ich sehe es nicht in so einem ganz engen Zusammenhang. Natürlich hätte auch ein heterosexuell lebender Mann so etwas schaffen können und solche starken Frauenfiguren malen können. Aber Leonardo da Vinci war ein Außenseiter mit Inneneinsichten. Er war unehelich geboren, was ihm bestimmte Dinge nicht ermöglichte. Er hat zum Beispiel kein Latein gelernt und war darauf angewiesen, sich selbst eine Bildung anzueignen. Und er hat eben mit Männern zusammengelebt, erstaunlich frei übrigens. Also er macht es einfach, obwohl er auch einmal unter Anklage stand, deshalb lebt mit seinen Schülern, mit seinen Geliebten zusammen und führt doch ein sehr freies Leben. Und ich glaube, es ist diese Freiheit, die wir heute noch in der Kunst auch spüren und die es ihm natürlich auch ermöglicht, Frauen sehr vorurteilsfrei zu sehen. Also er steht ja nicht in einem hierarchischen Verhältnis in seinem Privatleben zu ihnen, wie das andere Männer seiner Zeit tun. Und das ist doch eine enorme Freiheit, die sich heute uns noch vermittelt.
Experten streiten sich ja darüber, wie viel Gemälde es von Leonardo jetzt eigentlich wirklich gibt. 15 oder 19 oder irgendwas dazwischen. Da fragt man sich ja eigentlich doch mit so wenigen Gemälden, wieso ist er so gerühmt und geschätzt und vor allen Dingen auch als Maler?
Er hat sich eben wirklich gequält mit der Malerei. Er hat sehr, sehr lange, wie gesagt, an der Mona Lisa vermutlich fast 15 Jahre gemalt. Und weil es ihm so wichtig war, weil die Malerei für ihn die Leitwissenschaft war. Alles, was er sonst getrieben hat, die Zeichnungen, die Anatomie, die ganzen wissenschaftlichen Studien, dienten letztendlich der Malerei. Das war das Eigentliche für ihn, das wirklich Wichtige. Und diese viele Mühe, die merkt man eben heute noch in diesen Bildern. Und man merkt auch, dass das für ihn keine Gegenstände waren, die man einfach mal eben verkauft, sondern er wollte die Malerei beseelen. Und das gelingt ihm besonders in den weiblichen Figuren, die er ja hauptsächlich malt, gelingt ihm das ganz wunderbar. Er sagt selbst, eine Bewegung des Körpers muss die Leidenschaft der Seele zeigen in der Malerei. Und das ist das, was er will und was uns heute noch diese Intimität vermittelt, wenn wir selbst in dieser Masse an Menschen vor der Mona Lisa stehen. Also das ist in meiner Biografie auch eine Hauptthese.
Mit Leonardo da Vinci zog auch ein neuer Blick auf die Frau in die Kunstwelt ein. Vielen Dank, Kia Fahlan von der Süddeutschen Zeitung, Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin. Ihr Buch heißt Leonardo da Vinci und die Frauen und es ist bei Insel erschienen. Und das war der Tag für heute mit dem Universalgenie, das vor allem universal neugierig war. Leonardo da Vinci haben wir uns beschäftigt unter dem Titel Genie ohne Wahnsinn. War das unser Abendmahl mit Leonardo? Ohne Wahnsinn, das müssen wir nach dem, was wir in der letzten Stunde gehört haben, vielleicht doch etwas relativieren. Heute bekäme er wahrscheinlich schnell die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit, ADHS oder sowas, gepaart mit einer dramatischen Hochbegabung, denke ich mal. Das legt jedenfalls die Küchenpsychologie bei diesem umtriebigen Tausendsasser nahe. Merke, ein bisschen Wahnsinn kann genial machen. Unsere Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD Audiothek. Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.